Es ist jetzt einige Wochen her, dass die Japa Expo Europe in Amsterdam gelaufen ist. Und was für eine Messe, was für eine Veranstaltung. Also wirklich 3 Tage volles Programm, spannende Gespräche und ich brauche mich, glaube ich, jetzt hier an der Stelle nicht wiederholen. Das könnt ihr alles in der letzten Talk-Folge genauer hören. Ich möchte euch mit dieser kleinen Zwischenfolge aber jetzt mal noch ein kleines Interview mit reinschmeißen, denn ich habe natürlich mit Jakob Wahl auch nochmal wie letztes Jahr gesprochen. Und das Interview werde ich euch jetzt gleich präsentieren, möchte diese Folge aber auch nochmal für 2 Dinge nutzen. Einmal nochmal so ein kleines Fazit von der Messe, was ich für mich so selber mitgenommen habe, weil im Nachgang sind mir dann doch noch ein paar Sachen eingefallen. Und eine 2. Sache, ich möchte hier etwas ankündigen. Denn ich habe nicht nur mit Jakob Wahl gesprochen, sondern ich habe auch noch mit 2 anderen fantastischen Menschen gesprochen und auch noch viele weitere Termine in den kommenden Wochen. Das sind aber alles englischsprachige Termine. Und das ist ja hier ein rein deutscher Kanal und ich habe immer so ein bisschen Problem damit, das Ganze so zu vermischen, weil dann ist das so irgendwie bilingual, aber auch nicht wirklich und dann gibt es ein paar wenige Zuhörer mit englischem Hintergrund oder englischsprachigem Hintergrund, die dann aber mit dem Rest des Kanals irgendwie nicht so richtig warm werden und dazu gibt es dann gleich auch nochmal eine kleine Ankündigung. Aber ich möchte euch jetzt erstmal herzlich willkommen heißen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitparks, Freizeitattraktionen aller Art und aller Größe für die Bereiche HR, Operations und Guest Experience. Und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei, stefanburian.com. Und wenn ihr hier von diesem Podcast keine weitere Folge verpassen wollt, dann schaut doch gerne mal auf eurem Podcast-Player eures Vertrauens vorbei und klickt einfach mal auf Follow oder Abonnieren. Und auch ganz wichtig natürlich, wenn ihr diesen Podcast toll findet oder auch nicht, ich würde mich gerade auf Spotify und auch auf iTunes über eine Bewertung freuen. Und eine Bewertung möchte ich auch kurz abgeben zur Opening Ceremony, denn die Eröffnungsveranstaltung der 3-tägigen Fachmesse war besonders, vor allem besonders für eine Person, die einen kleinen Stunt gemacht hat, mit dem wir irgendwie, naja, ein bisschen gescherzt haben, ehrlicherweise. Wir haben uns so überlegt, so, wie könnte denn die Veranstaltung aussehen? Natürlich wird es ein bisschen klischee-mäßig mit Fahrrädern und Stroopwaffeln sein, damit das alles halt auch natürlich zur Lokalität passt. Aber wir haben uns natürlich auch so ein bisschen scherzhaft überlegt, ja, und dann kommt da gleich einer von der Decke gesprungen oder da kommt ein Zaubertrick. Und was es wurde, das wird euch Jakob Wahl jetzt im Interview gleich auch nochmal selber genauer erläutern. Der größte Zaubertrick des Jahres. Jakob Wahl kommt aus einer Box gesprungen. Was war da los?
Ja, wir machen die Eröffnung der Japa Expo Europe und versuchen die ja seit so 2-3 Jahren, wie eigentlich auch unsere Mitglieder, als Entertainment zu gestalten. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir lange über irgendwelche Bylaws und irgendwie Änderungen berichten, sondern wir wollen die Leute unterhalten. Wir wollen auch eine Experience sein und wollen unseren Besuchern genauso viel bieten, wie unsere Besucher ihren Besuchern bieten. Und insofern haben wir gesagt, komm, was können wir machen? Holen wir mal Jakob aus der Box. Hat Spaß gemacht.
War das deine Idee? Hast du darauf bestanden? Oder?
Nein, tatsächlich hat das mein Team mir vorgeschlagen, mir vorgesetzt. Also es war doch gar keine große Debatte. Sie haben so ein bisschen, glaube ich, meine Körperstatur unterschätzt, weil Magie bei 1,90 und ich sage jetzt nicht meine Kilozahl, aber bei einer gesetzten Kilozahl langsam eng wird. Aber naja, wir haben es durchgezogen und es hat Spaß gemacht.
Also man muss auch sagen, die Opening Reception gestern hier in Amsterdam oder die Opening Ceremony, da war ja viel, also es war Gesang, es gab, natürlich ist jemand mit dem Fahrrad über die Bühne gefahren, das gehört sich so hier in Holland. Es gab dann ein Video von dir, es gab ein Video vom Zusammenschnitt aus den Neuheiten des Jahres und irgendwann kam dann diese Box, für die Leute, die es jetzt halt nur hören, kam eine Box auf die Bühne gerollt und wir haben schon gescherzt, ja, da kommt bestimmt jetzt gleich der Jakob rausgesprungen, das wäre schon witzig. Dann gehen die Vorhänge hoch und zack steht Jakob Wahl da in All Hits Glory und macht dann seine Eröffnungsrede da. Spannend.
Ja, war für mich auch. Ich will jetzt auch keine Illusion nehmen, weil es war halt Magie, ne? Aber
natürlich.
Es war eng.
Es war eine enge Geschichte.
Es war eine enge Kiste.
Was kommt nächstes Jahr? Es war
eine wirklich kommst enge du mal Kiste, rein?
Das ja, das, ja. Jeder kennt den Magier mit der Maske. Ich glaube, wir wissen, wie es funktioniert. Jakob, ich glaube, brauchte ich gar nicht mehr vorstellen. Das haben wir im letzten Jahr schon ausgiebig getan. Wir wollen aber ein bisschen über die Messe kurz sprechen, weil dieses Jahr ist ja absurd groß. Not too bad, thank you. Are we blocking this room?
I think you need a story box. No, y'all keep going.
Okay.
Alright. die Messe ist riesig, absurd groß. Es sind alle Hallen hier quasi ausgebucht, würde ich mal vermuten.
Wir haben eine zusätzliche Halle tatsächlich bauen müssen.
Genau, es wurde hier angebaut und es ist hier super viel los. Es ist die größte Japa Expo Europe, die es bis jetzt gegeben hat.
Richtig, wir haben noch eine zusätzliche Halle angemietet hier, also gebaut, die haben wir von dem Vorgänger übernommen. Wo wir nochmal Aussteller untergebracht haben, zwei Konferenzräume, das Theater, haben noch 80 Firmen auf der Warteliste, für die wir keinen Platz gehabt haben.
Wahnsinn.
Und werden dann langsam kratzen dann an der Marke von irgendwie 18.000 Quadratmeter hatten wir, kommen langsam so auf die 20.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Und das ist schon ordentlich. Und Besucherzuspruch ebenfalls. Wir hatten letztes Jahr in Wien über 3 Tage 12.000 Leute. Wir haben gestern in den ersten 3 Stunden der Messe 10.000 gehabt. Also das ist, ich habe die Kollegen gefragt, als die Registrierungszahlen mir geschickt wurden, seid ihr sicher, dass die stimmen? Und das haben sie mir bejaht.
Wahnsinn. Also die Leute haben Bock auf Business, die Leute haben Bock auf Leisure und Entertainment. Lass uns mal weg von der Messe gehen und zu den großen Themen, die ja so immer wichtig sind. Und Safety ist natürlich auch immer ein Thema. Und das haben wir im letzten Jahr ja auch schon so kurz angerissen. Natürlich gibt es da viele Schicksale, die passiert sind, auch in dem laufenden jetzt ja immer mal wieder. Aber jetzt mal weg vom Safety, was sind denn noch so für Themen gerade für dich auf dem Tisch? Ich habe zum Beispiel gesehen, auch bei dir auf den sozialen Medien, du warst in Südamerika unterwegs gewesen. Wie ist denn da so die Branche? Was sind da für Themen gerade interessant? Und womit beschäftigst du dich jetzt so in deinem Alltag als CEO?
Also Sicherheit definitiv. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil seit dem letzten Jahr ist natürlich da einiges passiert. Wir haben jetzt in unserer neuen Zeitschrift, die hast du vielleicht auch gesehen hier, Fun World, haben wir 2 große Artikel gemacht über den Liseberg-Brand,
genau.
Und über den Unfall auf Jetline, wo es natürlich, das sind traurige Schicksale, aber da geht es natürlich für uns als Verband darum, anderen zu zeigen, was ist da passiert, was können wir daraus lernen, dass es nicht nochmal passiert. Heute sind auch 2 Präsentationen von Liseberg zu dem Thema und das zeichnet uns als Verband natürlich einfach aus. Ich war in Argentinien, weil wir unsere Chairman oder Chairwoman, aber bei uns heißt es auf jeden Fall Chairman, in 2 Jahren aus Argentinien kommt und da habe ich gesagt, da gehe ich mal hin, möchte da mir der Industrie auch anschauen und das, ich glaube, wenn man nur so irgendwie in Deutschland und Europa unterwegs ist, vergisst man manchmal, wie die politischen und ökonomischen Situationen in anderen Ländern sind. Und da triffst du halt Parkbetreiber und FEC-Betreiber, die mit einer Inflation nicht von 3 oder 4%, sondern von 200% zu kämpfen haben. Und da müssen die täglich die Preise justieren, müssen täglich die Löhne anpassen. Und all sowas, und das sind natürlich unfassbare Gegebenheiten, aber das sind auch alles Mitglieder von der Japa.
Ja.
Und die zahlen den gleichen Mitgliedspreis wie der Park in Deutschland. Und das ist einfach so, dass wir denen natürlich auch zur Seite stehen wollen und inspirieren wollen, was andere machen, damit sie diesen Gegebenheiten trotzdem irgendwie trotzen können.
Und jetzt mal fernab noch von den Sachen mit der Mitgliederbindung, dass man sich da um andere kulturelle Gegebenheiten auch kümmert. Womit beschäftigt man sich jetzt so aktuell? Also ich meine, die Branche war, glaube ich, noch nie bunter. Also ich sehe dieses Jahr deutlich weniger Plastikdinosaurier und weniger VR-Brillen. Dafür aber mehr Social Competition, Gaming ist ganz heiß dieses Jahr hier. Was sind so für dich deine Trends? Ist das Licht hier ausgegangen? Ist das eine wilde Ecke, die wir uns hier ausgesucht haben?
Ja, wir können auch sonst in meinem Büro umziehen.
Ja, alles gut. was sind so Themen und Trends, mit denen du dich beschäftigst und wo du sagst, das sind so Dinge, da habt ihr auch als Verband so ein Auge drauf, was vielleicht nochmal für die Branche interessant wird?
Also natürlich Competitive Socializing ist das, was quasi vor 30 Jahren das Bowling war. Das ist jetzt natürlich die Fortführung davon. Diese ganzen Indoor-Minigolf-Anlagen, Topgolf, was man ja aus Oberhausen kennt, die fortgeschrittenen Indoor-Minigolf wie Putschak, Swingers, wo mit Technologie gearbeitet wird. Das gleiche gibt es für Darts, Flight Club, tolle Sachen. Was wir viel sehen, sind diese ganzen, und ich hasse das Wort, es tut mir leid, dass ich jetzt benutze, immersiven Attraktionen.
Oh, er hat es gesagt.
diese Museum of Illusions oder sonstiges, da gibt es gut gemachte Beispiele, da gibt es auch weniger gut gemachte Beispiele, aber das ist halt einfach aufgezogen und oftmals sehr erfolgreich. Was ein großes Thema für uns noch ist, was du weniger auf der auf den Ständen siehst, aber woanders ist das Thema Accessibility, also Zugänglichkeit. Da passiert wahnsinnig viel. Wir haben gerade ein 75-seitiges Dokument gemacht über Best Practices im Bereich Accessibility in Freizeitparks und Attraktionen in Europa. Sehr empfehlenswert, weil das wahnsinnig ins Detail geht, weil man auch da merkt, dass da ein größerer Bedarf ist, dass die Leute, dass möglichst eine Vielzahl an Leuten unsere Attraktionen erleben kann, weil das ist in unserem Interesse und im Interesse der Besucher.
Ist auch irgendwie interessant, dass man jetzt eher so offen damit umgeht und spricht, weil ich habe immer so das Gefühl, es war schon immer irgendwie ein Thema, aber irgendwie wollte sich, ohne damit jemandem böse zu kommen, irgendwie wollte sich damit niemand beschäftigen.
Es ist halt kein einfaches Thema, ne? Das muss man einfach so sagen. Es gibt natürlich die Sachen, die sichtbar sind für jeden Mitarbeiter. Da ist klar, irgendwie, wenn das eine körperliche Behinderung ist, das ist relativ leicht erkennbar. Aber es gibt viele Dinge, die jetzt mit bloßem Auge für den Nicht-Experten nicht unbedingt zu erkennen sind. Und da geht es dann natürlich darum, wie gehen wir das Thema an, wie schulen wir die Mitarbeiter, wie kommunizieren wir darüber. Und das sind ganz entscheidende Themen, die nicht einfach sind. Aber ich glaube, es ist eine höhere Sensibilität dafür, das Richtige zu tun. Und zusätzlich, und das kann man auch so ganz deutlich sagen, es ist kommerziell auch interessant. Mhm. Also es ist so, dass die Gruppen oftmals in größerer Gruppenstärke kommen und sind wahnsinnig vernetzt, reden viel darüber. Und insofern tut man das Gute und macht auch Gutes für sein eigenes Unternehmen.
Voll. Ich meine, es hat ja auch ein bisschen was mit Imagepflege zu tun, aber man will ja auch seine Zielgruppen ja gut behandeln oder idealerweise sogar einfach erweitern. Du hast ja gesagt, alle Leute mitnehmen. Genau. Das ist das, was ich jetzt so auch mit einem kleinen Kind jetzt feststellen muss immer wieder. Wickelräume, Stillmöglichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten, Sitzbänke, so lapidare Dinge, wo viele vielleicht gar nicht drüber nachdenken, weil sie noch nie drüber nachgedacht haben.
Du, es gibt das klassische Thema, es hat kein Freizeitpark, kein Hersteller ein Interesse daran, Menschen nicht mitfahren zu lassen wegen größerem Körperumfangs. Da sind aber einfach, es sind im Designprozess Schritte gewesen, wo man in früherer Zeit von geringeren Körperumfängen ausgegangen ist. Und das sieht man dann. Dann kann man bei neueren Bahnen sehen. Also wenn man sich mal in so einen Sitz von Guardians of the Galaxy sitzt, da merkt man schon, da ist mehr Platz da, um möglichst viele Leute mitfahren zu lassen. Und ich glaube, da entwickelt sich die Menschheit und da entwickelt sich dann natürlich ganz normal auch das Produkt darum.
Ja, klar, da wo halt auch die Leute eine, also man sagt ja immer so Angebot und Nachfrage, ne? Das ist ja, geht ja mal in die Hand, aber oft muss man ja auch die Nachfrage ein bisschen erstmal hochziehen, weil da, wo nichts ist, kann ja auch keiner hinkommen. Das ist ja genauso wie mit diesem Social Competitive Gaming. Ich denke mir jetzt mal so, oh ja, das ist eigentlich so dumm und so simpel, aber es funktioniert ja, die Leute wollen das ja machen, aber da, wo ja nichts ist, kann ja auch keiner hingehen, um jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, Bowling ist so ein alter Hut, finde ich schön, dass du das gerade so erwähnt hast, oder Kegeln, das ist so ein Ding in Deutschland, aber wer will schon in so einer abgestunkten Richtig. Ecke da irgendwo?
Und dann macht man es ein bisschen schöner, man macht schöne Lichter rein, man bietet tolle Gastronomie an, also das ist einfach das A und O, also halt nicht irgendwie jetzt nur das Radler, sondern auch dann vielleicht irgendwie den ausgefeilten Drink. Es hat irgendjemand ganz treffend gesagt, du musst auf jedem deiner Menüs musst du zumindest ein Item haben, was die Leute fotografieren wollen.
Ja.
So, ganz simpel.
Was hast du, fotografieren ist ein schönes Ding, wenn du so mal durch Parks läufst, du gehst ja auch mit einer Professional-Brille da durch. Gibt es eine Sache, die du oft fotografierst, wo du denkst, so, oh, das ist ein Ding, da muss man drüber mal sprechen? Hast du so, also ich bin ja so ein großer Freund von laminierten Schildern, mein Handy ist voll von laminierten Schildern aus diversen Freizeitattraktionen weltweit.
Das habe ich auch gesagt, ich habe auch Schilder gesagt. weil wir selber hier, ich mache auch immer Bilder von unseren Schildern, wo ich mir denke, wer hat diese Schilder wieder freigegeben? Das ist irgendwie, Schilder ist... Das ist so eine Konstante bei uns in der Branche. Wow. Nee, worauf ich so ein bisschen versuche zu achten, ist tatsächlich die Mitarbeiter. Mhm. Also wie sind die Mitarbeiter drauf? Ich glaube, du kannst sehr schnell an der Gemütslage der Mitarbeiter erkennen, wie gut es einem Unternehmen geht oder wie gut das aufgestellt ist. Mhm. Und wie gut auch einfach geschult wird. Ne? Also, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, wie man auf Leute zugeht. Und wie man das betreibt. Spannend finde ich auch immer Essenspreise. Essenspreise finde ich sehr spannend. Und wenn es dann auch so im Englischen heißt es Condiments geht, also verlangt jemand was fürs Ketchup und für Mayo, kostet das 50 Cent, kostet das 1 Euro, finde ich wahnsinnig spannend.
Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also über Essenspreise nicht, aber über so Ketchup-Preise, also was sagt das aus? Was beschließt du daraus?
Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel aus über gewisse Dinge aussagt. Vielleicht natürlich ist man eher kurzfristig oder mittelfristig oder langfristig am Plan.
Ja.
Aber ich finde Preispolitik sehr spannend in allen Bereichen. Das ist ja, wenn du über Discount sprichst, wenn du über alles Mögliche sprichst, hast du einen Ticketpreis, hast du verschiedene Ticketpreise, hast du einen hohen Preis, nur um dann Discounts in den Markt zu werfen, finde ich wahnsinnig spannend.
Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, ne, fällt mir dann direkt so ein, so stimmt, ich erinnere mich jetzt dran, ich habe bis jetzt immer in den meisten Freizeitparks für Ketchup und Mayo, total banal, ne, aber immer Geld bezahlt. Jetzt denke ich aber, wo habe ich denn das mal nicht gemacht? Da fällt mir direkt ein Paultons Park. Die haben da in dem neuen Themenbereich, haben die diese Ketchup-Spender da einfach stehen und das ist so, normalerweise bin ich soßenfreier Mensch, aber dann habe ich mir so, oh ja, das Mayo, ach komm, hau's mal drauf.
Denk mal an Holiday World in den USA. Warum ist Holiday World so bekannt? Weil sie damals als erster Park eingeführt haben, gratis Softdrinks, gratis Sunscreen, also gratis Sonnencreme, gratis Softdrinks für alle Besucher. Das hat die natürlich erstmal brutal Geld gekostet.
Klar.
Das sind alles Sachen, mit denen du vorher gut Geld verdient hast. Aber das hat eine Popularität geschaffen, eine langfristige Kundenbindung, die diese ökonomischen weniger Einnahmen mehr als ausgeglichen hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, wir sind nämlich in der Lounge von Storybox und ich will die nicht stören.
Are we okay here? I can also move.
Okay, we don't want to disturb you.
And I mentioned you that Storybox is a wonderful partner for IAPA, so thank you very much.
And we have a product placement.
You tell us when we leave.
Okay. No
problem. Good, thank you. Yes, please.
Du bist ja auch viel beschäftigt, deswegen schweifen wir nicht weiter aus, aber eine Sache möchte ich noch aufgreifen, die du jetzt gerade gesagt hast, mit diesen zusätzlichen Sachen, die erstmal Geld kosten, aber eigentlich dann ja langfristig dem Unternehmen ja irgendwie was bringen, was man dann ja wieder reinholt. Und das ist ja so ein Return of Invest, was man ja nicht sofort hat. Und das ist interessant, weil das ist eine Problematik, die ich persönlich immer habe, wenn ich meine Beratungsdienstleistungen anbiete, dann sage ich, naja, natürlich kostet das jetzt Geld, aber langfristig spart ihr dadurch, weil Mitarbeiter geschult, weil Prozesse sind im System und so weiter. Ah nee, das können wir uns jetzt gerade nicht leisten. Aber das ist dann ja doch genau diese Sache, die wir natürlich nicht hören möchten. Aber du sagst es gerade, langfristig investierst du ja in dein Produkt, in dein Image. Und noch weiter gedacht, wir können uns ja gewisse Dinge auch bald einfach nicht mehr leisten, das nicht zu tun. Weil gerade Sonnencreme, finde ich so ein Beispiel, das hat England ja, ich glaube, vor 2-3 Jahren schon gemacht in den meisten Freizeitparks, gerade Merlin in den meisten Parks, einfach kostenlose Sunscreen-Spender reingepackt, weil es wird einfach immer wärmer. Die Sonne ist einfach immer stärker da. Gestern gab es ja so einen Talk über extreme Wetter, Extreme Weather Conditions. Hier in Holland an jedem Strand stehen so kostenlose Dinger, dass man sich jetzt eincremen kann.
Kann ich sehen,
ja. Ja, also wir waren vor ein paar Tagen in Sandford oder auch hier in Den Haag. Die Dinger stehen da einfach, weil die ganz genau wissen, wir wollen einfach nicht, dass die Leute nachher umkippen oder halt irgendwie ins Krankenhaus gehen, weil das kostet am anderen Ende dann ja plötzlich mehr Geld.
Ja, und müssen wir gucken, ne? Wenn du mit einem Park sprichst, die größten Schwierigkeiten sind das Wetter und da ist Hitze mittlerweile mit das größte Thema. Ne?
Ja.
Also ich sage, es wird spannend. Ist in 3-4 Jahren ist Skandinavien das neue Spanien, ne? Weil es einfach im Sommer am Mittelmeer so bumse heiß ist, dass die Leute sagen, boah, das ist mir too much, da gehe ich lieber nach Schweden. Ja. Wo es jetzt halt vielleicht statt 15 dann 23 Grad sind.
Wie ist es für dich in Florida mit dem Wetter?
Frag nicht. hot and humid. Guck alle mal, Stunde mal das Handy. In 2 Tagen, morgen soll ein Hurricane eventuell irgendwie Florida eintreffen. Ich glaube, er trifft uns nicht. Aber ist ja ein Beispiel, ne? Also das ist
deswegen
einfach, wenn du, ich glaube, dass da auch wahnsinnig viel getan wird von den Parks, die gucken einfach, wie reagieren die Leute auf Hitze, ne? Weil das ist natürlich, glaube ich, kann mir gut vorstellen, für Disney Universal ein großes Thema.
Und gerade jetzt auch natürlich für Universal mit den großen Baustellen da.
Ja, ich finde es aber so wahnsinnig beeindruckend, muss ich sagen. Ne? Also ich weiß nicht, wer von deinen Hörern schon im Sommer in Orlando war. Ne? Da ist halt einfach, es ist unfassbar heiß, dann geht um 3 Uhr circa einmal kurz für eine Dreiviertelstunde die Welt unter, da kommt ein Gewitter runter, dass du denkst, das war's jetzt. Eine Stunde später ist wieder, also um 4 ist der Spuk vorbei, strahlender Sonnenschein und es ist wieder bumseheiß. Ne? Und so einen Park jeden Tag so zu betreiben, dass du weißt, wann kommt das Gewitter, ich mache die Anlagen zu, ich gebe denen, was weiß ich, irgendwie Exit Pass oder sowas, weil sie gerade lange angestanden haben. Und das alles so im täglichen Betrieb zu haben, finde ich unglaublich beeindruckend. Also da Respekt an die Kollegen, die damit Tag ein, Tag aus arbeiten.
Ja, ich kenne das noch aus Malaysia, die Monsunzeit. Ja. Da kommt einfach so eine Wand Wasser auf dich zugerollt. Ja, genau. Die ist nach 10 Minuten weg, aber du bist nass bis auf die Unterhose. Ja. Alles muss geschlossen werden. Und danach ist alles wieder schön, aber danach ist halt 100% Luftfeuchtigkeit. Du stirbst eigentlich draußen. Ja. Aber ich meine, gut, die sind halt da gewöhnt.
Ja.
Oder die Floridians wahrscheinlich auch mittlerweile.
Ja. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt.
Schielst du oft drüber nach Epic Universe? Weil du, ihr sitzt da ja.
Es ist tatsächlich bei mir um die Ecke. Das Büro ist im Auto vielleicht 5 Minuten von Epic entfernt. Ist schon cool, da morgens vorbeizufahren. Da sieht man natürlich die beiden Hotels, die zuerst entstanden sind. Die sind direkt an der Straße. Dieses Helios Hotel, was jetzt auch irgendwie ordentlich hochgezogen ist. Natürlich die Starfall Racers von Mack Rides. Das ist schon spannend, da irgendwie zu so dabei sein zu können, wie so ein großes Projekt entsteht. Und es ist dann natürlich auch das, das glaube ich in der heutigen Welt der sozialen Netzwerke ist, glaube ich, eins der begleitetsten Projekte, weil du hast ständig auf den bekannten Kanälen diese Luftbilder und das nimmt natürlich ein bisschen die Überraschung. Aber ich glaube, es wird trotzdem noch, also da sind schon mit die führendsten Menschen in dieser Branche mit beteiligt. Ne? Also das, glaube ich, wird schon ziemlich, ziemlich gut. Ich freue mich drauf.
Merkt man denn so in Richtung Disney, dass man da schon so ein bisschen zittert oder?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist ja, ich habe mal hier mit einem Park bei Paris gesprochen, der länger da ist als Disney und der hat gesagt, wir lieben Disney. Ne? Also ich glaube, man kann sich gut ergänzen und ich glaube, man findet für jeden so ein bisschen seine Nische, das ist in Orlando auch. Nische ist jetzt ein bisschen vielleicht untertrieben. aber natürlich sieht man ja auch, was Disney jetzt angekündigt hat, ne? Für Magic Kingdom, das ist ja unfassbar. Das ist riesig, dass sie da das irgendwie dass sie den See zuschütten und da irgendwie neue Länder bauen. Also das ist schon, sage ich mal, im Englischen würde man sagen bold, aber das ist schon eine kräftige Antwort auf das, was Universal gemacht hat. Ist es eine Antwort? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein gesunder Wettbewerb.
Du hast ja viel Erfahrung aus dem Operativen, du hast viel Erfahrung jetzt aus deiner Verbandsarbeit, du hast viel gesehen, viel rumgekommen, bla 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 bla. Gibt es irgendwelche Quickfixes, wo du heute sagen würdest, liebe Parks, mach das lieber nicht? Weil diese strategischen Entscheidungen, die von Disney jetzt ja kommen, sind ja, ich würde jetzt nicht sagen Quickfixes, möchte ich gar nicht sagen, das sind ja auch Rieseninvestitionen, die da jetzt auch weltweit in alle Parks reinspielen, aber man merkt ja schon, dass die jetzt so einen gewissen Zugzwang haben und irgendwie versuchen zu reagieren.
Zwei Sachen. Das ist erstens tatsächlich Discounts, weil ich glaube, weiß nicht, wie schnell du von Discounts zurückkommst. Ich glaube, das ist die ganz schwierige Frage.
Liebe Grüße nach England.
Und die andere Frage ist, bevor man sich eine Attraktion in den Park stellt oder anschafft, bitte einmal fahren. Oder bitte irgendwie dann mal versuchen. Also natürlich, es geht nicht bei Prototypen, aber es ist, glaube ich, schon so, dass ich manchmal doch überrascht bin, dass es Unternehmen gibt oder Parks gibt, die sich die große Investition tätigen, ohne eine entsprechende Anlage vorher gefahren zu sein.
Verstehe ich, fallen mir auch direkt 1000 Beispiele ein. Ja, interessant. Würdest du jetzt nächstes Jahr, Barcelona ist ja nächstes Jahr die große Messe, bin ich sehr gespannt. Mein erstes Jahr, das erste Mal in Barcelona.
Wirklich?
Oh, ja, das wird schön. Und das erste Mal Tibidabo, wo ich mich sehr drauf freue.
Ja,
auch. Hast du irgendwelche Tipps und Tricks für die Messebesucher für nächstes Jahr? Was sollte man auf jeden Fall mit einkalkulieren?
Erstmal sage ich immer, früh Hotel buchen. Also Barcelona hat eine bessere Situation als Amsterdam. Amsterdam ist short on rooms.
Es ist krass.
Die ziehen ordentlich die Preise an, wenn eine Messe in der Stadt ist. Das wird in Barcelona weniger der Fall, das Problem sein. Sich vorher mit dem Programm auseinanderzusetzen. Also idealerweise einfach zu gucken, was würde mich interessieren von Sessions, von Präsentationen und sowas. Finde ich auch immer gut. Und dann, kommt mit zum Tibidabo und kommt zur Opening Ceremony und gucken wir mal, aus welcher Box Jakob diesmal springt.
Ich meine,
dieses Video von dem Skydiver von dem Intermin Launchkurs in Ferrari World. Das würde ich ja gern machen, aber ich glaube, das lässt meine Frau nicht zu.
Da runterspringen.
Ja, finde ich cool. Also jetzt nicht alleine, ich kann nicht falsch umspringen, aber irgendwo mich vor den Bauch von jemandem schnallen und das machen.
Das wäre auf jeden Fall, das wäre auch ein Bold Move, ja. Eine letzte Sache möchte ich auch noch kurz dich fragen, weil das ist mir jetzt ein paar Mal hier entgegengekommen und das finde ich auch irgendwie ganz schön, weil das macht ja auch die Arbeit hier in der Branche so ein bisschen aus. Show Ambassadors.
Ja.
Da habe ich noch nie drüber gesprochen.
Ja.
Wollte ich dich jetzt aber vielleicht nochmal so ein bisschen ein paar Worte zu rauskitzeln. Ich habe ein paar Leute gestern auch auf der Opening Reception getroffen, die jetzt zum Beispiel im Europapark arbeiten, die jetzt in anderen bei Herstellern arbeiten, die alle irgendwann mal aber hier als Show-Ambassador angefangen haben. Warum ist das so hilfreich, hier mal so einen Show-Ambassador gemacht zu haben?
Also erstmal sind die Show-Ambassadors die heimlichen Stars dieser Messe. Das sind, glaube ich, dieses Jahr, wir machen das im zehnten Jahr in Folge, das hat damals der Nico Reinders ins Leben gerufen. Das sind 22 junge Leute, die sich Urlaub nehmen von ihren Jobs oder von ihrem Studium und dann uns hier eine Woche helfen, sei es Ticket kontrollieren, Ticket scannen, Leute irgendwo hinbringen, sicherstellen, dass alles versorgt ist, Pressearbeit mitmachen. Es ist quasi ein einwöchiges Praktikum / Hilfestellung. Und das ist für die, das ist natürlich, das sind überwiegend Leute, die eine Leidenschaft für die Branche haben, aber es ist ein super Sprungbrett, weil die machen alle eine großartige Arbeit und dann freut es uns natürlich, die mit den Leuten in Kontakt zu bringen und sagen, hey, hör mal zu, der hat hier bei uns super Arbeit gemacht, der sucht einen Job und sowas, wäre da nicht was für dich. Und das machen wir einfach sehr gerne und das ist eine ganz große Freude. Und das ist einer dieser wichtigen Bestandteile, wie wir junge Leute in die Industrie bringen wollen. Das andere ist, da schaue ich gerade drüber, ist unsere Foundation, also unsere Stiftung, wo wir Geld sammeln, mit denen Stipendien für junge Leute gezahlt werden, für Studienkosten oder es gibt sogar welche für Teilnahme an der Messe in Orlando, die einfach in der Branche arbeiten wollen, die aber vielleicht noch nicht die finanziellen Mittel haben, das sich zu erlauben. Und das ist, da versuchen wir viele Kanäle jetzt derzeit, um so ein bisschen attraktiver für junge Leute zu werden.
Schön. Und wo kann man, ganz klassisch, wo kann man weitere Informationen finden für die Show und besser das, wenn man das mal machen möchte?
Das kann man alles auf unserer Webseite. Ich weiß, die Webseite ist nicht super schick und ja, sie ist unübersichtlich, aber ab Januar kommt eine ganz tolle neue Webseite. Und wir wissen ja immer, Webseiten gehen ab dem ersten Tag völlig fehlerfrei und störungsfrei.
Also deswegen insofern, ab Februar geht sie online.
Und insofern man kann es alles auf unserer Webseite finden. Also IAPA Foundation, Show Ambassadors. Wir suchen tatsächlich Show Ambassadors für alle drei Messen weltweit. Für die hier, für Amerika und für Asien.
Und wahrscheinlich für die neue Messe dann in den Emiraten auch.
Ja, auch für die im Middle East. Wir haben die angekündigt. 2026 machen wir die erste Messe im Nahen Osten. In Abu Dhabi. Dürfte natürlich deinen Hörern auch bekannt sein, dass Abu Dhabi einige der tollsten Parks hat, mittlerweile auch einige der tollsten Museen hat und baut. Louvre ist schon da, das Natural History Museum kommt, das Guggenheim kommt. Das ist schon sehr beeindruckend, was die machen. TeamLab kommt auch nach. TeamLab öffnet noch dieses Jahr, glaube ich, oder Anfang nächstes Jahr. Also insofern passiert da wahnsinnig viel. Es ist ein toller Hub und da machen wir jetzt unsere erste Messe in der Region. Über Jahre hinweg wurden wir gefragt, hey, warum macht ihr hier nicht eine Messe? Es gibt ja zwei Messen, aber das sind kommerzielle Betreiber und wir machen halt einfach dieses gesamte Networking-Programm, diese ganzen Education-Sessions, dann machen die anderen nicht und insofern, ja.
Cool. Dann, ihr habt es alle da draußen gehört, in zwei Jahren geht es dann für uns alle nach Abu Dhabi. Für mich dann nämlich auch mal zum ersten Mal, habe ich nämlich jetzt einen Grund mal dahin zu fahren.
Super.
Und schön. Jakob, ganz vielen Dank für deine Zeit und noch viel Spaß auf der Messe. Du hast wahrscheinlich viel zu tun, aber trotzdem
viel Spaß.
Ein
bisschen was, ja. Danke Stefan, schön dich gesprochen zu haben und lieben Gruß an alle.
Und das war nochmal das Gespräch mit Jakob Wahl, dem CEO der IAPA. Und auch an dieser Stelle möchte ich das nochmal aufgreifen. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei, iapa.org. Und wenn ihr dran teilnehmen möchtet an der Messe, was natürlich auch für Nicht-MitgliederInnen möglich ist oder auch für Nicht-FachbesucherInnen, ihr könnt alle dran teilnehmen. Das Problem ist nur ein bisschen, der Ticketshop ist herausfordernd und jeder kann tatsächlich an dieser Messe dran teilnehmen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, der Interesse hat, in dieser Branche zu arbeiten, dort schon arbeitet, aber noch ein bisschen mehr über sich hinaus wachsen möchte, kommt da mal vorbei nächstes Jahr zum ähnlichen Zeitraum, so gegen Ende September zum Beispiel nach Barcelona. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Eine Sache, die ich jetzt auch noch mitnehmen möchte, nämlich den Punkt 1, ist einmal das Fazit, was ist mir so auf der Messe aufgefallen und was für Entwicklungen gibt es. Und mir ist erstmal aufgefallen, wie körperlich anstrengend diese Messe war und ich habe heute versucht, mit Method Acting meine Gefühlslage nach 3 Tagen Messe nochmal zu rekonstruieren und habe mir einfach spontan eine Erkältung eingefangen, damit ihr euch mal so ungefähr ausmalen könnt, wie hört man sich eigentlich nach 3 Tagen Messe und Gespräche und Interviews und Rennerei eigentlich an. Was man natürlich jetzt nicht hört, sind die dicken Beine und dicken Füße, die man nach so einer Messe hat, aber es war wirklich fantastisch und ich habe noch ein paar andere Gespräche geführt, mit denen ich euch gleich noch konfrontieren möchte, beziehungsweise schon mal was anteasern möchte. Aber ich möchte euch nochmal kurz mein Fazit mitgeben, denn natürlich habe ich auch eine oder zwei, Beobachtungen gemacht, die nicht ganz uninteressant sind. Und zwar das erste ist, Social Competitive Gaming oder dieses soziale Wettbewerb in Spielen oder Spielereien oder in solchen Freizeitattraktionen. Das wird gerade wieder so ein Ding. Gerade außerhalb von Deutschland wird das ein Riesending. Und es gibt viele verschiedenste AnbieterInnen von solchen Fachgeschäften oder Fahrgeschäften oder beziehungsweise eher von Spielgeräten. Jetzt natürlich nur die Frage, ja, was heißt denn das jetzt? Was ist eine Social Competitive Gaming oder eine Social Competitive Komponente? Ganz klassisch, wenn wir jetzt auf den deutschen Markt mal gucken, dann ist es gerade hier bei uns Kegeln, Dart oder in der moderneren Variante natürlich auch das Bowling. Das heißt also, wir haben ein Spiel, in dem man mit irgendeiner Art von Spielgerät spielt, Punkte sammelt und halt gegeneinander antritt. Daher halt diese Komponente der Competition, des Wettbewerbes an der Stelle. Und ich habe das schon immer sehr aufgeregt verfolgt, weil gerade in Deutschland sind wir wieder etwas langsam, was das Thema angeht. Und ich frage mich halt immer, warum? Also wollen wir nicht sozial miteinander umgehen? Oder mögen wir diese Art von Spiele nicht? Oder reicht es aus, wenn es halt nur das Basic-Spiel ist? Und ich finde, es gibt eigentlich gerade auf dem Sektor viele gute Player, die gezeigt haben, dass man zum Beispiel durch die Implementierung von Technologien diesen Spielen entweder einen neuen Twist geben kann oder vielleicht sogar noch eine größere Service-Komponente. Und da sei natürlich zum Beispiel Puttcheck genannt. Puttcheck ist eine, ich glaube sogar amerikanische Firma, die machen eine digitalisierte Version des Minigolfes. Und zwar sind innerhalb der Golfbälle Bluetooth-Tags sind das, glaube ich, oder NFC-Tags implementiert. Man registriert also vorab seinen Ball und jeder einzelne Schlag und jede einzelne Bewegung von diesem Ball wird registriert. Das heißt also, das lästige Punkte aufschreiben fällt vollkommen flach. Wenn ich meinen Ball auf dem Abschlagspunkt ablege, dann wird direkt registriert, ui, der Stefan ist jetzt da und dann steht auf den Bildschirmen überall Stefan und dann kommen auch meine Punkteverläufe und so weiter. Das heißt also, ich kann mich wirklich komplett aufs Spielen konzentrieren. Und ich bin ehrlich gesagt einer derer, die gerade deswegen beim Minigolf immer so ein bisschen abgeschreckt sind, weil ehrlich gesagt finde ich dieses Aufschreiben super nervig und ich möchte eigentlich nur so ein bisschen drauf losschlagen oder halt gucken, was passiert. Da bin ich wirklich sehr schmerzbefreit. Und das ist halt so ein bisschen, komisch. Aber Puttcheck hat das Ganze nochmal modernisiert. Und es gibt auch hier mittlerweile viele weitere Ableger, also auch Eurovision zum Beispiel hat seine eigene Art von digitalem Minigolf implementiert oder beziehungsweise auf den Markt gebracht. Es gibt verschiedene Versionen davon mit verschiedenen Abwandlungen zu diesem, ich sag mal, Originalprodukt. Das gleiche gilt halt auch für neuere, andere Spiele, wie zum Beispiel Shuffleboard, was hier so in Deutschland eher weniger bekannt ist. Das kommt, glaube ich, auch eher aus dem Französischen und ist auch im Englischen gerade ganz groß. Und Conductor zum Beispiel, die Firma, die ist da jetzt auch ganz big im Game und hat das Ganze digitalisiert und hat mit einer sozialen, aber auch F&B-Komponente vermischt. Und das ist, glaube ich, das, wo die Zukunft hingeht, dieses Social Competitive, dieses wieder Beisammensein, Zeit zusammen verbringen. Und ich glaube, das Problem, was wir in Deutschland haben, ist einfach, dass diese Orte einfach nicht existieren, wo man das machen kann. Und da wäre es natürlich total prädestiniert, die Innenstädte zu nutzen, die uns aktuell unter den Händen wegsterben. Und ich sehe das hier gerade in Essen. Da wurde jetzt zuletzt der große Galeria Kaufhof, der jetzt auch schon seit einiger Zeit leer steht, am Hauptbahnhof umgebaut zum Königshof, heißt er jetzt, glaube ich. Mit, ich glaube, 4 oder 5 Etagen neuen Büroflächen, weil klar, man braucht immer mehr Büros, also bald haben wir mehr Büros als Wohnflächen und im Untergeschoss befindet sich dann ein großer Food Market in so einem sehr offenem Konzept. Und das finde ich erstmal per se nicht schlecht. Bisschen Aufenthaltsdauer, bisschen Aufenthaltsqualität erzeugen und dann im Untergeschoss, da gibt es so eine Querverbindung zwischen dem Gebäude und der U-Bahn-Station am Essener Hauptbahnhof. Da befindet sich jetzt Aldi, ein türkischer Supermarkt und ich glaube noch so 2-3 Geschäfte. Das hat also absolut seinen Stellenwert, finde ich gut. Ein bisschen Convenience ist natürlich auch nicht verkehrt, aber mir fehlt halt auch da wieder diese Aufenthaltsdauer. Also man geht da eigentlich nur zum Fressen hin und dann sagt man, boah, ach, das war jetzt aber viel und gut und lecker, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und man zielt hier, glaube ich, zu sehr auf die Mittagspausen-Leute oder auf die Feierabend-Leute ab. Aber gerade die Feierabend-Leute, das sieht man ja in England ganz krass, die haben halt schon Bock auf sowas. Und da frage ich mich immer, ja, aber warum haben wir nicht so Bock auf sowas? Und ich kann mich an meine Zeit in Berlin zurückerinnern. Da haben wir halt abends nach Feierabend immer viel unternommen und waren auch noch lange unterwegs. Und das war halt irgendwie schön. Und ich würde mich halt wirklich freuen, wenn das nochmal ein bisschen verstärkt irgendwie auf den Markt kommen wird. Eine andere Sache zum Thema Social Competitive Gaming sind ja die sogenannten Challenge Rooms, die im Endeffekt eigentlich nichts sind als kleinere Escape Rooms mit wenigen Rätseln, beziehungsweise mit einem großen Rätsel zum Beispiel, was man dann halt löst und dann halt irgendwie Punkte sammelt. Da ist Bodaborg natürlich absolut maßgeblich und in meinen Augen immer noch qualitativ der beste Anbieter, was das angeht. Es gibt aber auch diese Challenge Rooms, die anhand von Highscores funktionieren, wie Prison Island oder wie die Version von, ich glaube, Intelligent Rooms heißen die. Das ist, glaube ich, eine griechische Firma. Das ist jetzt hier wirklich halbgares Wissen. Und das sind zum Beispiel die Anbieter, die auch Gold Chamber, beziehungsweise mittlerweile heißen die anders. Ich glaube, die heißen Mining Adventure World. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also im Endeffekt, ihr habt verschiedenste Räume, ihr habt NFC-Tag, ihr könnt euch dann in den Räumen einloggen und könnt dann dort in diesen Räumen Punkte sammeln. Ihr habt dann zum Beispiel in einem Raum 5 Minuten Zeit und schmeißt so viele Tennisbälle in verschiedene Löcher, die sich drehen. Oder geht in einen anderen Raum und ihr schmeißt so viele Basketbälle in Körbe rein, die sich bewegen. Oder ihr geht in einen anderen Raum und schießt so viele Fußbälle in Löchern, die sich auch teilweise bewegen. Das macht ihr dann halt so 5 Minuten lang. Und da weiß ich nicht, da bin ich ein bisschen, glaube ich, zu sehr pingelig. Ich sehe auch, dass es auf jeden Fall da einen Markt gibt für Leute, die das interessant finden. Ich natürlich denke mir dann immer so, ja, würde ich sowas bauen, ja oder nein? Ich würde natürlich sowas für mich in meinen Augen nicht bauen, weil ich glaube, nur Dinge eröffnen würde, die mir persönlich auch irgendwie gefallen. Fernab davon, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder nicht. Gerade bei so Junggesellenabschieden oder bei Geburtstagen sehe ich schon irgendwie da eine Möglichkeit zu sagen, dass man da gute Pakete schnüren kann. Aber Social Competitive Gaming ist ein Riesending. Da gibt es super viele Anbieter, es gibt super viele auch Add-ons dafür. Wenn man zum Beispiel ein FEC, was sich nur auf solche Themen fokussiert, zusätzliche Attraktionen hinzustellen. Da gibt es zum Beispiel eine deutsche Firma, die Pixel Games. Das sind diese Disco-Floor-Leuchtböden, die ihr vielleicht auch schon mal auf TikTok oder auf Instagram gesehen habt, wo man dann auf verschiedene leuchtende farbige Felder tritt und dann passiert da irgendwas. Man sammelt irgendwie blaue Felder oder man darf die roten Felder nicht berühren, der Boden ist dann Lava. Und da möchte ich euch vielleicht so einen Tipp geben, wenn ihr nämlich selber Operator, wenn ihr selber AttraktionsbetreiberInnen seid und ihr sucht euch irgendetwas aus, ihr seid auf der Suche nach neuen Dingen, nehmt euch auf jeden Fall schon mal ein paar Fragen mit ins Gepäck, damit ihr auch wirklich genau die Leute vor Ort löchern könnt. Denn gerade diese Pixel-Games, dieses Leuchtbohnenspiel, gab es auch in mehreren Versionen und ich muss sagen, die hatten, obwohl das eigentlich grundlegend alles das gleiche System gewesen ist, grundlegende Unterschiede, die mich sofort auch gestört haben. Also wir haben zum Beispiel 2 andere noch dann darüber hinaus ausprobiert. Bei dem einen, da waren wir 1 Minute drauf und da war zum Beispiel anscheinend irgendwie ein anderes Programm drauf, eine andere Software. Das hat super schlecht reagiert. Die Spiele haben viel zu lange gedauert. Die Frustgrenze war dann einfach viel zu niedrig und irgendwie war dann alles so ein bisschen off. Und bei einem anderen zum Beispiel, der hatte dann einfach sich wahrscheinlich wohl gedacht, ich mache da andere Töne rein. Hatte dann halt irgendwelche Windows-Sounds da drin, was in meinen Augen dann sofort so eine Red Flag ist, wenn man mit solchen Dingen um die Ecke kommt und dann klingt das halt wie ein Computer, der die ganze Zeit abstürzt. Also, wenn ihr euch Fahrgeschäfte oder Gerätschaften oder auch Software, wenn ihr euch, egal was ihr euch angucken wollt auf der Messe, anguckt, dann nehmt euch die Fragen schon mal mit ins Gepäck und löchert die Leute, spricht mit denen, stellt eure Fragen ganz offen und ehrlich, weil natürlich wollen die Leute zwar verkaufen auf der Messe, hab aber auch die Erfahrung gemacht, dass viele dann aber auch sehr offen sind, je nachdem, mit wem man spricht. Also ich hatte zum Beispiel an einem Achterbahnhersteller stand ein sehr schönes, offenes Gespräch, die dann auch dann so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie was wo zustande gekommen ist und auch dann ganz locker einfach gesprochen haben. Und das ist ja auch so dann wieder sympathisch, ne, ganz klar. Oder auch einen anderen Stand, mit dem wir uns über Software unterhalten haben, wo wir gesagt haben, ja, aber das ist zum Beispiel nicht in die Richtung, in die wir uns das vorstellen würden. Und wie sieht es dann aus mit zum Beispiel Sonderwünschen oder Programmierungswünschen? Und dass die dann zum Beispiel dann direkt sagen, ja nee, das können wir leider nicht machen, weil wir haben ein festes Software-System. Also nehmt euch die Fragen mit, bereitet euch vor, habt eine gewisse Vorstellung, was ihr auch sucht. Man kann sich natürlich immer überraschen lassen auf einer Messe. Das ist ja ganz normal, dafür geht man ja auch auf so eine große Convention oder auf so eine große Expo. Und ja, dann nimmt man was mit. Und ja, das waren so meine 1-2 Gedanken noch zur Messe. Und dieser Tipp halt, Vorbereitung für euch ist natürlich alles, damit ihr auch auf dem richtigen Anbieter oder auf dem richtigen Stand landet. Und seid einfach offen für neue Dinge und offen in den Gesprächen. Und bei den Gesprächen, da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Ich habe es ja schon ganz am Anfang angekündigt vor dem Interview mit Jakob Wahl, dass ich noch weitere Interviews geführt habe und es werden auch noch weitere englischsprachige Interviews folgen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so was mache ich denn mit diesen ganzen Interviews? Knall ich die jetzt hier mit auf den Kanal? Ich meine, ich habe ja schon ein paar englischsprachige Interviews hier laufen. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und da habe ich mir jetzt schon vor langer Zeit den Gedanken gefasst, ich werde das Ganze ab heute, also mit dem Veröffentlichen dieser Folge, voneinander trennen. Die englischen Folgen, die jetzt aktuell hier noch bei How to Freizeitpark vorhanden sind, die bleiben natürlich auch noch mit drin und werden später dann auf einem neuen Kanal tatsächlich nochmal re-released. Ein bisschen abgeändert, geschnitten und vielleicht noch mit ein bisschen Kontext drumherum. Aber ich darf euch hiermit verkünden, dass ab heute das How to Freizeitverse, wie ich das für mich selber schon so ein bisschen betitelt habe, mein kleines Multiversum oder mein eigenes Podcast Cinematic Universe, wird heute einen Kanal reicher. Ab heute findet ihr auf Spotify, auf iTunes und allen anderen Podcast-Playern findet ihr den neuen Kanal How to Freizeitpark Abroad. Und How to Freizeitpark Abroad wird ein komplett englischsprachiger Kanal. Das heißt, ihr dürft euch schon mal darauf gefasst machen, dass ihr mich viel häufiger im Englischen hören werdet und ich muss noch feststellen, je öfter ich jetzt wieder Englisch spreche, desto eher komme ich auch rein. Aber I'm not a native, ja, das hört man ja in jedem Gespräch immer ganz klar raus. Und ja, mit dieser heutigen Zwischenveröffentlichung von How to Freizeitpark, dem deutschen Kanal, startet der englische Kanal How to Freizeitpark Abroad, wie im Sinne von, ich gehe über die Grenzen hinaus und werde mein Wissen auch jetzt im englischsprachigen Raum verkünden. Heißt auch, es gibt nicht nur Interviews, sondern es wird auch weiterhin Themenfolgen geben, wo ich vielleicht auch teilweise denke, na, die sind für den internationalen Markt interessanter. Wie zum Beispiel, was ist mit der Firma Six Flags los und warum ich persönlich noch finde, dass diese Firma super viel Potenzial hat. Also es wird ein paar neue Themenfolgen dort geben, die im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht so super interessant sind. Ich werde aber auch da, ähnlich jetzt wie mit den Interviews, einige Themen nochmal aufgreifen und wiederverwerten, damit der Kanal auch zum Leben erweckt wird. Und mit dieser heutigen Folge und ist nicht nur der Kanal schon mal da und auch ein Teaser online, sondern es ist auch schon das erste Gespräch online. Und zwar ist es nämlich ein Interview, was ich geführt habe mit Benoit Cornet. Er ist der aktuelle CEO von Bold Move Nation und war vorher der Präsident und CEO von der Firma Alterface, die ihr alle kennt, die unter anderem bei Maus au Chocolat mit involviert gewesen sind und da das Projekt mit vorangetrieben haben. Lange Rede, wenig Sinn. Es ist viel passiert, es wird viel passieren. Und jetzt habt ihr, bumm, auf einmal zwei Podcast-Kanäle, die ihr gerne abonnieren könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den neuen Kanal abonnieren würdet. Denn es wird auch noch in den kommenden Wochen noch weitere tolle Interviews dort geben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, was heißt in weiteren Wochen? Ähnlich wie dieser Kanal hier ist das ein zweiwöchentlicher Veröffentlichungsrhythmus. Das heißt, es gibt in der einen Woche jetzt also immer eine deutsche Folge und in der darauffolgenden Woche eine neue englische Folge. Das heißt also, es gibt quasi jetzt How-to-Freizeitpark wöchentlich. Mal schauen, ob ich mir damit nicht zu viel versprochen habe. Aber ich sehe den Vorteil da drin und ich sehe auch, dass wir hier viele ZuhörerInnen haben, die auch aus dem nicht deutschsprachigen Raum kommen. Und denen möchte ich jetzt auch was bieten, was natürlich nicht heißt, dass ich den Kanal hier vernachlässigen werde. Ganz im Gegenteil. Hier geht es im zweiwöchentlichen Rhythmus weiter. Nur der kleine Unterschied beim neuen Kanal, da wird es auch mal eine Sommerpause geben. Aber hier bleibt alles beim Alten. Hier wird durchgefreizeitet, bis es nicht mehr geht. Und ich möchte das jetzt hier einmal abschließen und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Einschalten. Vielen Dank natürlich auch, dass ihr den Kanal folgt. Falls nicht, dann gerne einfach nochmal nachholen. Und euch da draußen erstmal noch eine schöne Zeit, eine schöne restliche Sommersaison 2024. Und ich freue mich jetzt schon richtig doll auf die Winterstimmung. Ich hoffe, ihr seid auch schon alle eingedeckt mit Lebkuchen und freut euch, wenn es früher wieder dunkel wird. Bis bald.